Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind in Cannes und es ist der Schlussspurt bei diesem 12-tägigen Filmmarathon. Heute Abend werden die Palmen verliehen. Gestern Abend gab es schon eine Preisverleihung. Da ist nämlich die renommierte Reihe Un certain regard zu Ende gegangen. Jurypräsident John C. Reilly hat zusammen mit seiner Jury 6 Preise vergeben. Und am Ende wurde es zu einer perfekten Impro-Show. Denn die Gewinnerin des Hauptpreises, Molly Manning-Walker, ließ ein bisschen auf sich warten. Sie war nämlich schon am Flughafen in Nizza, als sie erfuhr, dass sie einen Preis bekommt. Sie hat sich dann sofort in ein Taxi geschwungen, aber das brauchte eben ein bisschen. Und so war sie noch 5 Minuten vom Palais entfernt, als ihr der Preis übergeben werden sollte. Tja, und was machte Schauspieler John C. Reilly? Er nahm es entspannt, hat die Zeit mit einem Song überbrückt und als es dann immer noch nicht reichte, mit noch einem.
30 seconds.
Yes, I'm seeing short.
Like you when you are far away and I am blue, what'll I do? What'll I do when I am wondering who is kissing you? What'll I do? They gave me a thumbs up, but I don't see her.
Ladies and gentlemen,
ja, und dann kam die britische Regisseurin Molly Manning-Walker auf die Bühne in einem neongrünen T-Shirt und Adidas-Shorts direkt aus dem Taxi, ganz außer Atem. Sie hat den Preis für ihren Debütfilm gewonnen, How to Have Sex, über die Schwierigkeiten der ersten Erfahrungen mit Sex. Das also der Hauptpreis in der Un certain regard. Heute Abend werden dann die goldenen und silbernen Palmen im Hauptwettbewerb vergeben. Und was das für ein Cannes-Jahrgang war, darum geht es heute hier in Vollbild. 21 Filme haben wir im Wettbewerb gesehen und noch zahlreiche andere in den anderen Sektionen. Das heißt, wir sind jetzt voller Bilder, Geschichten und Eindrücke und werden die jetzt alle so ein bisschen sortieren. Und wir, das sind Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo.
Bonjour.
Hallo.
Ja, beginnen wir vielleicht nicht mit dem ganz Großen, sondern mit einem einzelnen Moment. Was war denn euer Festivalmoment oder Erlebnis der letzten 11 Tage?
Ja, also ich finde es ja immer wieder sehr lustig, wenn ich so durch Cannes gehe und mir anschaue, wie hier die Leute einfach ihre französischen Stars verehren. Also da gehe ich auf Toilette und überlebensgroß auf der Außentür von der Toilette hängt Alain Delon, der Junge. Sitze ich an einem Bistrotischchen. Ja, dann ist das eben so beklebt mit Louis de Funès oder Jean Gabin. Dann eine andere große Hausfassade, da ist Jean-Paul Belmondo, riesengroß, der Junge, der Verwegende aus den 1970er Jahren. Also das gefällt mir schon ganz gut. Und was ich noch sehr lustig fand, war Aki Kaurismäki auf dem roten Teppich. Der finnische Regisseur ist ja so ein bisschen publikumsscheu und mag das alles nicht. Und dann hat er Versteckspiel mit Thierry Frémaux gemacht, hat sich immer wieder hinter dem Fotograf versteckt oder hinter Thierry Frémaux selbst und so weiter. Ja, und hinterher hat er sogar dann im Saal noch versucht, eine Zigarette zu rauchen. Das wurde ihm aber dann untersagt.
Ja, also ich konnte mich auch irgendwie nicht entscheiden, ob das jetzt der letzte Sonntag war, wo um 14 Uhr in der Salle de Bussy der unvollendete letzte Film von Jean-Luc Godard gezeigt worden ist und 2 Reihen vor mir Jim Jarmusch und Gaspar Noé saßen, ganz gespannt auf das letzte Werk des gestorbenen Altmeisters. Oder ob es der Tag war, du hast die Toilette erwähnt, als ich plötzlich in die Reihe der Frauen natürlich neben mich gestellt hat, eine Catherine Deneuve, die da plötzlich stand, auch einfach in der Reihe. Und das sind halt so schöne Momente in Cannes, würde ich sagen, wo sich dann Filmgeschichte auf eine ganz andere Art und Weise materialisiert, als wir das von anderen Festivals kennen.
Wobei ich denke immer wieder, wenn die Stars an einem vorbeilaufen, ob es wie bei mir Julian Moore war oder Paul Dano, der in der Jury ist, ich weiß gar nicht, ob sich das realer anfühlt, als wenn man die irgendwie auf dem Bildschirm bei der Pressekonferenz sieht oder irgendwie im Film. Ich glaube, deswegen war mein Moment, oder vielleicht es war ein ganzer eigentlich Nachmittag, der Quentin Tarantino-Tag in der Quinzaine, denn Tarantino hat zu einem Überraschungsfilm und einem Gespräch geladen. Der Überraschungsfilm war der Revenge-Thriller Der Mann mit der Stahlkralle unter der Regie von John Flynn. Im Abendschluss daran hat dann Tarantino 1,5 Stunden geredet mit dem Leiter der Quinzaine, hat Filmanalyse betrieben, über seine Liebe zu Brian De Palma geredet, seine Gedanken zum Thema Gewalt geäußert. Das war extrem unterhaltsam und ich finde es dann auch immer wieder spannend, was Cannes auch mit den berühmtesten Regisseuren anstellt, hier hat irgendwie jeder dann doch auch das Bedürfnis, zu Hochform aufzulaufen, auch ein Tarantino.
Definitiv, ja. Und ich glaube, für Tarantino ist das sowieso ein Heimkommen hier. Ne? Er liebt den Ort, er hat die Goldene Palme 94 gewonnen. Also er gehört zu Cannes.
Genau, da gibt es dann auch noch die Geschichte, dass er eigentlich immer zur Cannes wollte und 1992 mit seinem Debütfilm Reservoir Dogs nicht genommen wurde. Und deswegen wollte man jetzt die Geschichte auch ein bisschen wieder gut machen.
Ja, aber Reservoir Dogs lief doch dann hier in einer Mitternachtsvorführung 1992 außer Konkurrenz. Mhm. Und ich kann mich noch genau an meine Eintrittskarte erinnern. Das war nämlich mein erstes Jahr, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und da stand drauf, Vorsicht, dieser Film ist sehr gewalttätig. Ich habe sie noch, ich kann sie euch fotografieren.
Die Triggerwarnung schon damals, ja. Ich musste auch in diesem Jahr nochmal so ans letzte Jahr denken. Und zwar auf das auch, was jenseits der Leinwände war, nämlich die Präsenz der Ukraine beim Festival. Präsident Zelensky war ja bei der Eröffnung letztes Jahr zugeschaltet. Es gab mehrere ukrainische Filme, Solidaritätsbekundungen. In diesem Jahr gab es jetzt nicht so die ganz große politische Geste auf dem roten Teppich. Mehr so Kleines, oder? Wie habt ihr das erlebt?
Ja, Patrick war ja der Glückliche, der Katrin Deneuve treffen konnte auf Toilette.
Sie hat mich getroffen, vielleicht ja, eher so.
Sie hat ja das Festival eröffnet. Sie ist ja auch auf dem Plakat hier groß zu sehen, also das Festivalmotiv. Und sie hat ja während der Eröffnung dann ein sehr schönes ukrainisches Gedicht rezitiert. Und es gab auch immer wieder Einblendungen von einem kurzen Film, 3-4 Minuten, wo es eben darum geht, wie die Russen Kinder aus der Ukraine entführen und bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen lehnen sich dagegen auf, unter anderem Charlotte Gainsbourg, und fordern eben auch auf, dass diese Strafen, also dass das einfach bestraft wird vor dem Militärgericht, vor das Gericht kommt. Also insofern ist der Ukraine-Krieg doch auch immer wieder präsent.
Naja, klar, ein Festival kann Maximum Symbole erschaffen, und das war dieses Jahr eben jenseits der Leinwände schon. Ich glaube, es gab eine Frau, die demonstriert hat mit Kunstblut auf dem roten Teppich für das Leid der Ukraine und gegen den Angriff der Russen. Das
genau, war die dann war doch in den ukrainischen Flaggen gekleidet, ist aber von der Polizei abgeführt worden. Und es gab ja eben auch in diesem Jahr, weil so viele Demonstrationen gegen Macron erwartet wurden, gegen seine Rentenpolitik, war es ja sogar verboten, jenseits des roten Teppichs überhaupt zu demonstrieren. Das fand ich dann schon auch ehrlich gesagt eine etwas drastische Maßnahme, aber es war eine der Stadt mehr als des Festivals. Ne?
Das stimmt, ja.
Soweit erstmal unsere ersten Eindrücke aus Cannes. Über die Filme werden wir noch im Laufe der Sendung sehr ausführlich sprechen. 7 Frauen gab es in diesem Jahr im Wettbewerb und eine davon kommt aus Österreich, Jessica Hausner. Die hören wir gleich.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Herr A., es wird viel geredet über die Schönheit der Blumen und Bäume. Also ist das ein Thema, das Sie interessiert? Herr A.?
Ja, natürlich. Als Architekt ist man immer bemüht, Ausschau zu halten nach neuen Farben und Formen.
Ist die Natur also Ihr Freund oder Ihr Feind, wenn Sie ein Haus bauen?
Wissen wir nicht, ein Haus baue, trete ich in einen Dialog. Mit Beton, Glas, Stein, Metall, Gummi und mit Tausenden von Handwerkern. Da kann ich mich nicht auch noch um die ganze Dummheit kümmern, die außerhalb meiner Häuser liegt.
Ludwig.
Wir senden von den Filmfestspielen in Cannes. 21 Filme sind hier ins Rennen gegangen um die Goldene Palme und einer davon stammt von der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner. Club Zero heißt der und auch der ist, wie Hausners Little Joe zuvor, in Großbritannien gedreht. Die australische Schauspielerin Mia Wasikowska spielt eine Ernährungsexpertin, Miss Novak, die in einem englischen Internat anheuert. Einer kleinen Gruppe Teenagern bringt sie bewusstes Essen bei. Ihre Ernährungsphilosophie entpuppt sich aber bald dann als Fanatismus. Aber da hat sie die Jugendlichen schon auf ihre Seite gezogen und die hungern sich in einen Rausch hinein. Für Jessica Hausner ist es das zweite Mal im Wettbewerb in Cannes. 2019 war sie mit Little Joe hier mit ihrer dystopischen Farce über eine genmanipulierte Pflanze. Emily Beecham hat damals die Palme als beste Darstellerin gewonnen. Nun ist Jessica Hausner also zurück im Wettbewerb und ich habe sie hier in Cannes treffen können und sie erstmal gefragt, ob man sich denn an diesen Druck von Cannes gewöhnen kann und ob sie Erwartungen an heute Abend hat, an die Preisverleihung.
Ich denke schon, dass ich mich an den Druck ein wenig gewöhne. Also bei Little Joe war ich sozusagen noch überrascht oder auch ganz schön herausgefordert durch die vielen Interviews und die viele Aufmerksamkeit und sozusagen den ganzen Buzz, der hier stattfindet. Und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet darauf. Also ich weiß, was auf mich zukommt und ich kann es, glaube ich, für mich besser handeln. Und es macht mir sogar Spaß. Also ich glaube, ich genieße es dieses Mal sogar mehr. Und Erwartungen für Samstag? Ja, also ich war selber oft in Juries und ich weiß, dass es immer darauf ankommt, genau welche Individuen in dieser Jury sitzen und was der Geschmack ist und was sie von den Filmen denken. Und man kann es wirklich kaum vorhersagen.
Welche Dynamik dann auch herrscht untereinander. Ich finde interessant, bei Little Joe ging es ja um ein Unternehmen, das neue Pflanzenarten entwickelt hat. Hier bei Ihrem Film jetzt geht es vordergründig erstmal um Ernährung und aber auch was ist, also auch ein Experiment im Grunde genommen. Was interessiert Sie an Versuchsanordnungen in Ihren Filmen?
Also was mich interessiert in meinen Filmen ist Manipulation und auch, dass so jeder Mensch auch auf eine Weise in seiner eigenen oder ihrer eigenen Wirklichkeit lebt. Also das war auch schon Thema in Little Joe und auch in Club Zero. Eine Idee im Kopf kann so überzeugend und real werden, dass es tatsächlich zu einer neuen Wirklichkeit wird. Und das ist in Little Joe unheimlich und es ist auch in Club Zero unheimlich zu beobachten, wie eine eigentlich verrückte Idee plötzlich glaubhaft und überzeugend wird und die jungen Menschen eigentlich tatsächlich daran glauben. Es ist eigentlich erschreckend und absurd.
Das Interessante finde ich, wie Sie entblättern, wie eigentlich diktatorische Systeme oder Sekten, wie das funktioniert, dass es ja im Prinzip auch immer so ein Fünkchen Wahrheit mitgibt. Alle sind ja dafür, sich bewusst zu ernähren. Alle sind ja auch dafür, was Gutes für die Umwelt zu tun. Aber wo dann der Punkt ist, wo es dann schwierig wird?
Ja, ich habe für das Drehbuch zu diesem Film eine Recherche gemacht, auch über Verschwörungserzählungen. Und ich fand es wirklich interessant, dass Verschwörungsgeschichten zum Beispiel oft mit etwas beginnen, was man eigentlich glauben kann. Also es beginnt eigentlich von einem Common-Sense-Standpunkt, aber dann von dort ausgehend werden die Meinungen und die Ideen immer extremer und auch immer radikaler. Und das ist genau dieser Vorgang, den ich zeigen wollte, dass Miss Novak eigentlich den Idealismus dieser jungen Menschen benutzt, um sie in ihr Glaubenssystem zu integrieren und um sie zu überzeugen von ihrer extremen Idee. Und schrecklicherweise gelingt ihr das.
Welche Voraussetzungen bringen denn die Jugendlichen eigentlich schon mit, damit sie anfällig sind für die Glaubenssätze der Miss Novak? Oder kann das jedem passieren?
Also meiner Meinung nach spielt hier die Generation der Eltern eine große Rolle und es wird auch in Club Zero gezeigt, dass eigentlich die Eltern schrecklicherweise blind sind für das, was mit ihren Kindern passiert. Ich glaube, dass ich uns oder meiner Generation hier auf eine Weise einen Spiegel vorhalten möchte, weil ich denke, wir haben die Verantwortung für unsere Kinder und sozusagen auch Generationen gesprochen, die unsere Generation hat die Verantwortung für die junge Generation, deren Leben vor ihnen liegt und denen wir möglicherweise einen kaputten Planeten hinterlassen. Ich denke, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir sehr, sehr gut zuhören sollten. Und ich denke sozusagen jetzt auch Eltern-Kinder-Situationen das ist ein bisschen das Problem in Club Zero in der Geschichte, dass die Eltern irgendwie die Verantwortung abgegeben haben und es den Lehrern oder der Schule überlassen haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und ich glaube, das eröffnet das Feld für Miss Novak und das macht die Kinder anfällig für die Manipulation.
Die leben ja alle im Internat und Miss Novak setzt die dann in so einen Kreis. Das hat erstmal was so von Selbsthilfegruppe, aber im Laufe der Zeit hat es ja quasi auch was Sektenhaftes. Ist es im Prinzip dann in dem Fall austauschbar oder ist dann auch die Nahrungsmittel oder die Ernährung quasi sowas wie eine Ersatzreligion?
Ja, ich glaube, in der Geschichte ist Ernährung eine Art Ersatzreligion. Also ich finde schon, dass Nahrungsaufnahme ein sehr, sehr wichtiges Thema in jeder Kultur ist. Es erzählt sehr viel über unsere Kultur, was wir essen, wie wir essen, wie wir gemeinsam essen. Nahrungsaufnahme hat auch bestimmte Regeln, denen wir folgen und wer sich diesen Regeln entzieht. Also man entlarvt dadurch, was sozusagen die Rituale des Essens sind. Essen oder Nicht-Essen, sagen wir, ist auch schon immer Teil von Religionen gewesen in Form von Fasten. Fastenrituale ermöglichen spirituelle Erfahrungen. Also sind auf jeden Fall ist Fasten Teil von religiösen Vereinigungen. Und ein anderer Aspekt von Nicht-Essen ist auch interessant in Club Zero. Also gegen Ende der Geschichte gibt es die Figur Elsa, das junge Mädchen, die sozusagen einen politischen Protest eigentlich anzettelt. Sie sagt, die Nahrungsmittelindustrie manipuliert uns und zwingt uns dazu, Trash zu essen die ganze Zeit. Und dann isst ihre eigene Kotze. Also für sie ist es ein politisches Statement und das hat es auch immer schon gegeben, Nahrungsverweigerung in Form von Hungerstreik.
Die Szene, die Sie gerade erwähnen, viele haben sich weggeduckt im Kino, weil sie das nicht ertragen konnten. Also sie kotzt es aus und isst das. Warum war Ihnen wichtig, diese Szene auch mit reinzunehmen? Vielleicht auch, weil wir viel über Essstörungen reden, aber es dann doch sowas wie Bulimie eigentlich hinter verschlossenen Türen bleibt?
Das stimmt sicher auch. Also ich würde sagen, in Club Zero gibt es deswegen diese Szene, weil die Figur dieses Mädchens, die Elsa, die ja eben Bulimie hat und auch das eben tragisch versteckt vor ihren Eltern, mit dieser Aktion, dass sie ihre Kotze isst, eigentlich ein radikales politisches Statement machen möchte. Also das ist überhaupt ein Aspekt in der Geschichte. Diese jungen Menschen scheinen dann doch recht verzweifelt zu sein oder wie soll ich sagen, oder scheinen auf eine sehr radikale Art und Weise ihr Bedürfnis auszudrücken, vielleicht nach Aufmerksamkeit, danach gehört zu werden, danach wichtig zu sein. Also das ist, glaube ich, auch der Aspekt, mit dem Miss Novak die Jugendlichen ködert, weil es gibt ihnen das Gefühl, an etwas Großem beteiligt zu sein, die Welt zu verbessern und tatsächlich das Bedürfnis, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Das alles suggeriert Miss Novak den Jugendlichen, kann erreicht werden durch die Nahrungsverweigerung. Was natürlich verrückt ist, aber was den Jugendlichen in der Geschichte das Gefühl gibt, etwas Gutes zu tun. Das ist eigentlich das Absurde an der Geschichte und auch das Schreckliche.
Mich würde noch interessieren, jede Szene ist ja wirklich wie eine Installation. Wie gehen Sie eigentlich zusammen mit Ihrem Kameramann Martin Schlacht vor bei der Planung dieser Szenen?
Mir ist es wichtig in der Zusammenarbeit mit Martin Schlacht, dass wir eine Filmsprache gemeinsam entwickeln, in der die Kamera wie eine eigene Stimme mitspricht. Also es ist wie ein eigener Charakter in der Geschichte eigentlich. Die Kamera verfolgt nicht nur die Handlung, sondern hat auch eine Eigendynamik, so möchte ich sagen. Also das Framing der Szenen ist sozusagen auch schon ein Statement für sich selbst. Es sind sozusagen durchkomponierte Bilder, die auch eine gewisse Struktur zeigen. Also ich glaube, in meinen Filmen geht es immer wieder auch um gesellschaftliche Rollenbilder und unsere Struktur oder unsere Hierarchie in der Gesellschaft. Deswegen inszeniere ich oft Bilder, die etwas Theatralisches haben, weil ich, glaube ich, auch genau den Aspekt erzählen will. Wir sind nicht nur originell und individuell, sondern wir sind auch ganz schön einfach die, die wir sein sollen, weil wir dazugehören wollen, weil wir eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft spielen und einen bestimmten Text reden müssen. Und das ist der Aspekt unseres Lebens, den ich eigentlich in all meinen Filmen beschreibe.
Und die Menschen, die Sie da zeigen, bewegen sich ja eigentlich auch immer in einem sehr geschlossenen System, oder?
Genau, ich suche ein geschlossenes Setting, um eben eine Hierarchie darstellen zu können. Das ist meistens dadurch möglich, dass ich sozusagen wie ein System zeige, wie eben hier zum Beispiel Schule, Oder in meinem vorigen Film war es eine wissenschaftliche Institution, also so ein Pflanzenlaborzentrum. Oder auch in Lourdes. Lourdes hat auch eine Hierarchie, also die Menschen im Rollstuhl, die Caregivers und die Priester. Also ich versuche immer sozusagen einen geschlossenen Kontext zu finden, um sozusagen die gegenseitigen Abhängigkeiten und Hierarchien unseres Systems zu zeigen.
Das sagt die österreichische Regisseurin Jessica Hausner. Ihr Film Club Zero läuft im Wettbewerb hier in Cannes. Und heute Abend ist klar, ob die Jury unter Präsident Ruben Östlund diesem Film einen Preis gibt. Die Entscheidungen über die Preise sind getroffen worden, aber natürlich noch streng geheim. Heute Abend findet dann die große Preisverleihung, die Gala, statt. Und wir werden im Laufe dieser Sendung ein bisschen spekulieren. Und wir hören auch die deutsche Schauspielerin, die mit 2 Filmen im Wettbewerb vertreten ist, Sandra Hüller. Ja, gestern hatten hier in Cannes die letzten beiden Wettbewerbsfilme ihre Premiere. 21 Filme waren es insgesamt im Wettbewerb, die wir in den letzten 12 Tagen gesehen haben. Wir wollen jetzt die Bilder und Themen ein bisschen sortieren, zusammen mit Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Ihr beiden, beginnen wir mit den Grand Seigneurs des Festivals, den Altmeistern. Das waren in diesem Jahr Aki Kaurismäki, Ken Loach und Nanni Moretti. Haben Sie sich mit Ihren Filmen nochmal neu entdecken können? Was sagt ihr?
Tja, also ich hatte ja große Probleme mit Nanni Morettis Film, weil Nanni Moretti hadert mal wieder mit sich selbst und der italienischen Linken. Und ich konnte einfach beobachten, dass er früher sehr selbstironisch war. Jetzt finde ich ihn so ein bisschen selbstgefällig. Und bei Ken Loach ist es so, ich mag diesen Regisseur 84 unheimlich gerne, wie er immer wieder neue Geschichten in der britischen Arbeitsklasse findet. Ich schätze, was er für Schauspieler da rausholt, die wirklich, wenn ich das mit so unterschiedlichen Gesichtern, gelebtes Leben, was die für Akzente sprechen. Und in seinem neuen Film wird ja auch eine schöne Utopie erzählt. Es geht um einen Minenort, wo die Mine geschlossen ist, und es geht um eine Solidarität zwischen geflüchteten Leuten aus Syrien und eben den arbeitslosen Engländern, Engländerinnen, die da eine Suppenküche quasi aufmachen. Und ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass ich bei dieser Utopie das Drehbuch habe rascheln gehört. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist.
Bei Ken Loach? Nö, so ging es mir gar nicht. Also was ich mochte an dem Film ist seine Reduziertheit. Also Ken Loach muss nicht mehr so tun, als würde er eine Geschichte von vorne erzählen. Und was er erzählt, du hast Utopie gesagt. Ich fand das eine ziemlich bittere Erkenntnis über die Weltlage, weil Ken Loach hat ja häufiger in den letzten Filmen eher noch zu kleinen Revolutionen aufgerufen. Beim Eric Cantona-Film gelingt ja noch so ein Aufstand, nicht wahr? Und hier, die Kraft reicht ja nicht mehr. Also letztendlich ist das ein ultra trauriger Film gewesen darüber, dass dieser Egoismus jetzt einfach in der Welt bleiben wird, wenn Ken Loach weg ist. Und ich trauere jetzt schon der Zeit nach, wenn Ken Loach weg ist, weil seine Filme, gerade auch der, war für mich zumindest so eine Kopfschmerztablette für die Kopfschmerzen der Gegenwart. Und ich war sehr berührt, dass die Solidarität mit einem kleinen S geschrieben ist. Es geht nur um eine Geste, es geht nicht mehr um die große Revolution, und das reicht mir dann auch. Also.
Ja, ich fand aber trotzdem die Geschichte so ein bisschen konstruiert. Also die britische Seite, finde ich, kann ja unglaublich auch mit Paul Leverty, seinem Drehbuchautor, so gut entwickeln. Die Figuren haben ein Leben, die Schauspieler sind toll, aber die syrische Familien, die Geflüchteten, die in diese nordenglische Stadt kommen, die bleiben doch irgendwie so ein bisschen Bilder, und es bleibt immer so ein bisschen pädagogisch, was ihnen in den Mund gelegt wird.
Aber trotzdem ist es schön, wenn sie dann am Ende zusammen mit dem Solidaritätsplakat durch die kleine Stadt ziehen und das eben einmal auf Englisch und einmal auf Arabisch geschrieben
man
ist.
Möchte, also ja, man möchte wirklich, ich war gerührt von dieser von dem Hoffnungsvollen, den Ken Loach da ausstrahlen wollte. Kommen wir nochmal zu Aki Kaurismäki.
Ja, Aki Kaurismäkis neuer Film heißt Fallen Leaves, und es geht wie immer bei Aki Kaurismäki um Menschen, die am sogenannten Rande der Gesellschaft stehen, Mann und Frau, beide haben so Gelegenheitsjobs, und es ist einfach unheimlich schön, wie er es immer wieder schafft, in unserer digitalen Welt analoge Arbeit zu zeigen. Also wir sind mit auf der Baustelle, wir sind mit eben, wenn sie kellnert und dann so stapelweise Gläser trägt, und diese beiden Menschen treffen sich. Es funkt, sie gehen auch zusammen ins Kino, und sie treffen, aber dann verpassen sie sich immer wieder, und sie warten immer wieder im Kino aufeinander, und vor dem Kino hängt ein Plakat von Brief Encounters. Das ist ein Film von David Lean, auch ein Melodram aus dem Jahr 1945, und auf der Pressekonferenz wurde Aki Kaurismäki auf das Plakat angesprochen.
Now I put the poster of Briefing on Carter because that was my reference. That how small story, love story, you can do that it stands up. And I went, they hardly ever meet in the film.
Ja, also er sagt, an David Lean hat ihn fasziniert, mit was für minimalistischen Mitteln man ein großes Melodrama erzählen kann. Das macht er ja im Grunde auch. Und mir hat das dann zum Beispiel sehr gut gefallen, wenn sie ihn das erste Mal einlädt, dass sie sich dann einen zweiten Teller kauft. Das sagt alles über ein bis dahin einsam geführtes Leben. Was mich dann aber ein bisschen an dem Film genervt hat, ist, wenn es um das Kino geht, bezieht er sich immer nur so auf das... Ja, was man eben so guckt, Godard, eben Otto Preminger und so weiter. Und da, und bei Nanni Moretti ist es ja ähnlich. Da zitiert ja auch viele Filmausschnitte. Da geht es auch immer so, ja, um so ein großes Konsenskino. Und da hatte ich das Gefühl, diese beiden Altmeister, die machen irgendwie sich so, die riegeln auch was ab. Die lassen vielleicht nicht das neue, junge Kino zu oder ruhen sich auch in einem gewissen Teil der Kinogeschichte aus.
Der Film führt so ein bisschen den Kritikerspiegel an. Im Kino haben auch viele Journalisten, Journalistinnen gelacht über die Anspielung. Patrick, wie ging's dir?
Ich fand den Film super, weil Kaoris Mirki war ja in der eigentlich im Ruhestand und er kommt wieder, um uns zu sagen, dass die Welt vor die Hunde geht. Es spielt der Ukraine-Krieg, der in Finnland ja nochmal echt eine besondere Bedeutung hat, eine Rolle. Nicht nur aus dem Radio kommen immer wieder die Nachrichten aus Mariupol. Ich war beeindruckt, dass Kaoris Mirkis Welt, die ja formal eine sehr geschlossene eigentlich ist, sehr durchlässig ist für die Gegenwart. Es ist nämlich die ukrainische Fahne spielt sich im Farbcode dieses Films wieder. Alles ist in Blau und Gelb gehüllt. Die Figuren tragen immer nur unterschiedliche Schattierungen von Blau und Gelb der ukrainischen Fahne. Die Straßenbahn in Finnland fährt mit der ukrainischen Fahne rum. Und ich fand es schön, dass Aki Kaurismäki eben sehr wach ist für die Gegenwart. Gut, dass er seine Kinosozialisation hat, wie er sie hat, finde ich schwer, einem Menschen vorzuwerfen, der so alt ist. Aber ich fand das sehr schön, wie dieser Film auch Ken Loach, dass das Altmeister sind, die bei ihren Themen bleiben, die nicht Berufsjugendliche so tun, als wären sie irgendwie noch 18. Nein, sie sind die Meister, sie können ihre Striche malen, wie sie bisher gemalt haben. Und bei Kaurismäki fand ich das besonders gut gelungen. Hatte ich wirklich eine schöne Zeit.
Lasst uns an dieser Stelle auch nochmal über einen anderen Altmeister sprechen, Wim Wenders, der ist ja auch ein Stammgast. Hier im Wettbewerb lief sein Film Perfect Days, der spielt ja wiederum in Japan. Es geht um einen Mann, der in Tokio öffentliche Toiletten reinigt. Das sind aber nicht kleine hässliche Kästen wie bei uns, nein, das sind architektonische Kunstwerke, die es tatsächlich gibt in Tokio. Also sowas wie bunte Glashäuschen, die sichtundurchlässig werden, wenn man sie verschließt, oder ein kreisförmiges Gebäude aus vertikalen Metalllamellen mit einem abgewinkelten Dach, wunderbare Gebäude, die so eine Ruhe ausstrahlen. Und Wim Wenders hat im Interview auch erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass er diesen Film gemacht hat. Nämlich die japanische Seite ist an ihn herangetreten.
Wir würden euch gerne Architektur zeigen. Wir haben in Tokio 15 Toiletten gebaut, von dem berühmtesten Architekten. Und da bist du erstmal gestutzt, ich soll jetzt mir Toiletten angucken. Was gehört denn schon architektonisch dazu, um eine Toilette zu bauen? Na gut, aber wir waren da, haben uns die Toiletten angeguckt und das war der Hammer. Das waren 15 Miniaturpaläste.
Also ich finde das ganz wunderbar, wie er das beschreibt. Und ich finde ja, dieser Film ist so in all seiner Poesie wirklich so eine Ode an die Routine der Arbeit und ja, des analogen Lebens. Ich fand ihn ganz schön. Wie
total wunderbar. Der Film hat auch mein Herz erobert, weil zum einen, Wim Wenders, das ist ja so der große Reisende, vor allem des europäischen Kinos, immer unterwegs mit der Kamera, Amerika, Japan oder nicht. Und für mich hat er selten etwas gefunden auf diesen Reisen, meistens so eine Pathos-Schleife oder eine Familiengeschichte. Und hier habe ich das Gefühl, wenn er über diesen Toilettenmenschen erzählt, der da sehr alleine, vor allem mit seiner Kunst lebt, ja, dass er was findet, so eine Ruhe zur Welt, so eine schöne Gelassenheit zu den Dingen. Für mich ist das übrigens auch ein Film über Kommunikation. Alt, jung, digital, analog. Die Frage, haben wir uns noch was zu sagen? Und die schöne Utopie, die hier aufsteht, ist ja, aber wir können ja über die Kunst kommunizieren, über die Musik, die man hört oder die Bücher, die man liest. Und das fand ich sehr schön.
Ja, und in dieser Figur ist natürlich unheimlich viel auch von Wim Wenders drin. Eben der Mann fotografiert ja auch die ganze Zeit natürlich mit einer analogen Kamera. Und natürlich mag Wim Wenders Lou Reed und Perfect Day läuft immer wieder. Und genau so sind eben diese Tage, die er erlebt, Perfect Days. Und was ich so gut finde, ist, wenn man sich so die früheren Wim Wenders Filme anschaut, die ja auch immer ein bisschen alter Ego waren, das waren immer so getriebene Männer auf der Suche, konnten keine Ruhe finden. Und jetzt haben wir einfach mal einen Mann, der ist bei sich angekommen. Und dazu passt dann auch, was Wim Wenders hier in Interviews häufiger gesagt hat, dass er nach all den Jahren Jahren doch erkannt hat und dazu steht, dass er ein deutscher Romantiker ist.
Nun gab es über die Altmeister doch tatsächlich ganz schön viel zu sagen, aber wir kommen auch noch zu einem anderen Metathema, das sich hier einmal durch den Wettbewerb gezogen hat, nämlich die Jugend. In ein abgelegenes Haus in der Nähe von Grenoble nimmt uns der Film Anatomie d'une Chute der französischen Regisseurin Justine Triet mit, der hier in Cannes im Wettbewerb läuft. In diesem Haus in Grenoble leben Samuel, Sandra und Daniel, Lehrer, Schriftstellerin und ihr 11-jähriger sehbehinderter Sohn. Eines Tages kommt der Sohn nach Hause und findet seinen Vater vor dem Haus tot auf dem Boden. Vom Dachboden heruntergestürzt, den er wochenlang ausgebaut hatte. Es folgt ein Gerichtsprozess, in dem der Richter herausfinden soll, wie Samuel, der Vater, zu Tode gekommen ist. Dabei kommen dann auch viele Details über die Beziehung heraus. Zeuge ist beispielsweise auch Samuels Therapeut. Sandra, gespielt von Sandra Hüller, protestiert gegen die Aussagen des Therapeuten.
You come here, okay, with your maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just, it is just a little part of the whole situation.
Ja, die Blickweise eines Therapeuten sei nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben als Paar, sagt Sandra, die Protagonistin. Es ist der zweite Film nach Jonathan Glazers Film, mit dem Sandra Hüller im Wettbewerb von Cannes vertreten ist. In Anatomie d'une Chute spricht sie Englisch und Französisch. Und der künstlerische Generaldelegierte von Cannes, Thierry Frémaux, hat über Sandra Hüller gesagt, am Anfang des Festivals, er halte sie ja eigentlich mehr für eine europäische als für eine deutsche Schauspielerin. Als ich die Regisseurin Justine Triet und Sandra Hüller für ein kurzes Gespräch getroffen habe, da habe ich die Schauspielerin erstmal mit dieser Einschätzung von Frémaux konfrontiert.
Thierry, okay. Ich finde das ganz toll, wenn wir in unterschiedlichen Zusammenhängen miteinander spielen können. Also das, ich meine, ich glaube, da sind die Möglichkeiten auch echt noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, ich sehe mich selbst auch eher als europäischen Menschen. Ja, also insofern ja, freue ich mich natürlich, dass er das so sieht. Ich glaube, wenn die deutschen KollegInnen das hören, finden sie es wiederum nicht so toll. Also mein Hauptarbeitsplatz ist natürlich immer noch zu Hause, klar.
Inwiefern sind denn europäische Produktionen vielleicht auch Horizont erweiternd? Und gerade jetzt hier bei der ist es ja auch nochmal, Sie müssen ja auf Französisch und Englisch spielen.
Ich darf, ja. Ich darf in verschiedenen Sprachen spielen. Das ist ganz schön, ganz, ganz bereichernd. Und ich glaube, je mehr wir das machen, desto mehr verstehen wir voneinander und desto friedlicher kann es vielleicht werden. Also ich finde, darin liegt eine unglaublich große Chance.
Frau Triet, es ist in erster Linie ein Gerichtsfilm. Vor Gericht soll herausgefunden werden, wie Samuel gestorben ist. Aber es geht dann mehr und mehr auch um die Beziehung von Samuel und Sandra. Warum ist für Sie im Film das Gericht der geeignete Ort, um eine gescheiterte Beziehung zu rekonstruieren?
Je pourrais pas dire ça. Non, le tribunal, c'est un endroit terrifiant quand même. Je souhaite ça à personne.
Ich weiß nicht. Das Gericht ist ja vor allem ein Angst- und respekteinflößender Ort. Ich wünsche den niemandem. Für jemanden wie mich, der Drehbücher schreibt, ist das Gericht interessant. Denn es ist ein Ort der Fiktion. Hier gehört uns die Erzählung nicht mehr. Wir können aber innerhalb der Fiktion hemmungslos fantasieren.
Parce que Deleuze avait un problème avec Freud, il disait qu'on délire pas juste sa mère et son père, on délire le monde.
Es gibt einen Satz von Deleuze, den ich liebe. Deleuze hatte ja ein Problem mit Freud und sagte, man fantasiert nicht nur über seine Mutter und seinen Vater, sondern man fantasiert über die Welt. Man kann den Film einfach als eine Geschichte zwischen Sandra und ihrem Mann sehen, aber es ist viel größer. Die Leute sezieren Sandras Leben. Sie ist bisexuell, sie ist Schriftstellerin, ihre Romane sind autobiografisch, daher suchen sie auch dort nach Hinweisen. Es ist eine Materie, die man mit Leere füllen kann. Es fehlen zentrale Informationen für die Wahrheit. Und die Erzählung und die Sprache füllen diesen Mangel. Deswegen sind Gerichtsfilme so spannend. Es ist ein Ort, an dem uns unser Leben nicht mehr gehört. Hier übernehmen andere. Sandra wird von einem Rechtsanwalt vertreten, der die Wahrheit verdreht und Sandras Mann herabsetzt und behauptet, der sei der am meisten selbstmordgefährdete Typ auf dieser Welt. Und der Staatsanwalt behauptet, Sandra sei eine Frau mit leichten Sitten, so als befände man sich noch in den 1960er Jahren. Wir befinden uns im Film also nie in der Wahrheit, sondern nur bei den Versuchen, eine Erzählung zu schaffen. Aber die Wahrheit taucht für mich in diesem Prozess nicht auf.
Frau Hiller, im Film hat ja auch jede Figur so ihre eigene Wahrheit. Und Sie sind ja nun die überlebende Person in dem Film. Der Film zeigt aber auch irgendwie so die Zwischenebenen der Beziehung. Zeigt auch, dass Sandra, die Figur, so auch was ja, Manipulatives hat so ein bisschen. Wie spielt man diese Komplexität in einer Figur mit, wenn es gar kein Gegenüber gibt?
Das Manipulative, das müssten Sie mir sagen, wo Sie das gesehen, also angelegt haben wir, also darüber haben wir nicht gesprochen.
Also ich habe die Figur so empfunden, dass viel Subtext ist, dass Sandra auf der einen Seite für sich einsteht, aber doch auch die Familie sich in ihr Bild reinfügen muss. Also die Frage wäre wirklich, wie sie diese Figur angelegt haben, weil sie ja kein Gegenüber haben und die ganze Komplexität einer Beziehung mitspielen müssen.
Das habe ich eigentlich nicht gemacht. Also mir war klar, dass Samuel und sie sich auf jeden Fall lieben, geliebt haben und dass das an einer Stelle angefangen hat, sich auf eine Art zu verschieben, die nicht mehr gut war und auch nicht mehr gesund war. Ich glaube, die Kompromisse, die sie machte oder gemacht hat, damit das überhaupt möglich ist, dass die zusammen leben, die sind ja passiert. Bloß diese Dinge verschwinden halt ganz schnell von der Rechnung sozusagen. Und dann geht es nur darum, wie der alltägliche Ablauf ist oder so, wer da was gibt und was nicht. Ich glaube, sobald diese Rechnungen aufgemacht werden, geht es eigentlich schon schief, weil es eigentlich darum gehen sollte, dass man sich gegenseitig unterstützt, egal wie. Ja.
Sandra Hüller und Justine Trier über den Film Anatomie d'une Chute, der im Wettbewerb hier von Cannes läuft. Sandra Hüller spielt ja eben noch in einem zweiten Film mit in Zone of Interest und um den geht's gleich. Das Festival in Cannes ist auf der Zielgeraden. Ich bin weiterhin im Gespräch mit Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Und ja, Festival besteht für uns ja nicht nur aus Stars gucken, sondern in erster Linie aus Kinobesuchen. Es gab sehr viele, auch sehr lange Filme. Ich persönlich habe mich immer gefreut, ins Kino zu gehen, bin auch selten unbefriedigt herausgegangen, muss aber auch sagen, so das größte Glücksgefühl gab es nicht. Und bevor wir jetzt wieder in die einzelnen Filme gehen, würde mich erstmal von euch beiden interessieren, wie ging es euch? Wie seid ihr gerne ins Kino gegangen?
Ja, schon. Also jetzt so aus ganz banalen Gründen, um diesen Chaos, um das Festival Palais zu entfliehen. Also wir hatten ja dieses Jahr Ausfälle, Verspätung, Pannen, Sperrungen, Evakuierungen wegen Bombenalarm. Es war alles los. Nur im Kino habe ich mich sicher gefühlt. Und ich war auch sicher, dass ich zumindest interessante Filme zu sehen bekomme. Für mich war, wenn es jetzt um den Wettbewerb geht, das wirklich einer der stärksten, auch stringentesten Wettbewerbe seit ein paar Jahren hier in Cannes.
Ja, was ich ganz interessant finde, wenn man sich die Bewertungen anschaut, gibt es viele Filme, die super wegkommen, ja, aber auch viele Tiefausläufer. Aber ins Kino bin ich trotzdem immer gerne gegangen und da kann ich eigentlich Patrick recht geben. Die Hysterie hier drumherum, da fühlt man sich immer wohl im Kino. Und ich finde es auch so schön, wenn man sich gar nicht über die Filme informiert, sondern immer so wie so eine Reset-Taste dann einfach sich darauf einlässt und dann der rote Vorhang geht auf, die schwarze Leinwand und es geht los.
Man taucht in eine Welt auf und dann taucht man ein und dann taucht man auf und muss sich erstmal wieder sortieren und um einen herum wird Französisch gesprochen. Das geht mir immer, finde ich immer merkwürdig. Also bei so vielen Bildern, die uns jetzt die Tage heimgesucht haben, ist ein Werk dabei gewesen, das so ein bisschen alles überstrahlt hat, auch weil der Film so anders war. Jonathan Glazers The Zone of Interest, ein Werk, das sich dem Holocaust widmet. Aber so hat man das noch nicht gesehen, oder?
Ja, weil du das gerade gesagt hast, man kommt aus dem Kino und ist umgeben von Menschen. Das war bei diesem Film für mich besonders hinderlich, weil das war so ein Film, nachdem ich erstmal allein sein wollte. Und ich bin einfach hier Treppen hoch und runter gelaufen. Du kannst ja nicht allein sein an diesem Ort. Und das ist ein Film, der mich unglaublich schockiert hat, auf eine ganz banale Art und Weise. Er erzählt ja von dem Lagerkommandanten von Auschwitz-Birkenau, von Rudolf Höss und seiner Frau, die da direkt ihr Anwesen haben an der Mauer zum Tod. Hinter der Mauer ist das Grauen, ist die Hölle. Und sie aber leben in so einer Art, ich habe das schon mal auf dem Sender auch gesagt, in so einer Art Disneyland, haben einen Rosengarten, einen Swimmingpool, Bedienstete, schöne Klamotten. Und allein in dieser, das ist so eine kognitive Dissonanz, die diese Bilder aufbauen, ist man erstmal total geschockt. Aber das Besondere an diesem Film ist, dass Jonathan Glazer, der Regisseur, eine ganz bewusste Bildarchitektur findet. Er benutzt eine Zentralperspektive, wo im Hintergrund immer dieser Rauch aufsteigt von hinten und vorne lebt diese Familie das perfekte Mittelklasse-Leben. Und allein dadurch, wie dieser Film sich natürlich visuell dann von anderen Holocaust-Bildern unterscheidet, hat er mich sehr, sehr beeindruckt. Das war ein Werk, nach dem man eigentlich auch abreisen könnte.
Dann gibt es ja auch noch die Tonspur, die ja nicht zu vergessen ist. Ne?
Die
ist ja
die Tonspur, was aus dieser Todesfabrik dann immer über diese Mauern dringt, die ist ziemlich experimentell, aber mehr und mehr nimmt man das so wahr, dass das Schreie sind, Metalltüren, die zuklappen, auch Befehle im Hintergrund, also Hunde und so weiter. Und was mich auch wirklich geschockt hat, ist, oder wie die beiden das spielen, eben Sandra Hüller und Christian Friedel. Also man könnte ja jetzt denken, die legen da so eine Verfremdung an oder eine Distanz. Aber sie sind ja wirklich die Verkörperung einer deutschen Geschäftigkeit, wie sie das machen. Er führt eben seine Befehle aus, gibt die Befehle weiter. Sie ist eben die tolle, gute Hausfrau, die das alles macht. Und weil Patrick eben auch über die Kleider gesprochen hat, dann gibt es ja Szenen, wenn sie dann aus dem Lager einen Pelzmantel anzieht, sich darin sehr schön findet und noch einen Lippenstift rausholt und diesen Lippenstift auch tatsächlich benutzt. Also diese Innerlichung einer Verdrängung hat was unheimlich Brutales und auch was ja wirklich Unmenschliches.
Es ist ein, man könnte sagen, es ist ein architektonischer Film über die Architektur des Holocaust geworden, denn zu Rudolf Höss kommen auch so Ingenieure, die ihm zeigen, ja, wir können die Vergasungen irgendwie noch besser machen, effizienter, und das sind so Einstellungen von der Technik, von der Architektur, und der Film hat ja auch was sehr Architektonisches, und ich muss schon sagen, was er mit einem dann macht, und du hast Susanne vollkommen zu Recht gesagt, dieser Soundtrack, ja, das ist ja so ein elektrisch wabernder Soundtrack, der sich auch mal gerne um ein Schwarzbild rumgruppiert. Man wird hier wirklich mit Bildern konfrontiert und mit der deutschen Geschichte und auch mit der Gegenwart übrigens. Es ist nicht ein Film, der nur in der Geschichte spielt. Das hat mich schon sprachlos gemacht.
Wirklich. Dieser Film, der führt auch im Augenblick mit die Kritiker-Charts an. Wir machen mal einen harten Cut, bleiben aber beim Thema Genozid. Den hat nämlich auch Martin Scorsese beschäftigt. Er zeigte hier außerhalb des Wettbewerbs Killers of the Flower Moon über eine Mordserie unter dem Volk der Osage in den 1920er Jahren in Oklahoma. Also ein anderer Blick auf die Geschichte der indigenen Bevölkerung in den USA. Denn wir lernen am Anfang, die Osage waren in einer Gegend, in der es Öl gab, und sie waren reich. Und so kamen dann viele andere Menschen auch in die Gegend und haben versucht, etwas sozusagen vom Kuchen abzubekommen. Im Film ist es Ernest, gespielt von Leonardo DiCaprio, der von seinem Onkel mit einer Osage-Frau, mit Molly, verheiratet wird. Und Martin Scorsese hat zum Entstehen des Films in einer Pressekonferenz gesagt:
He said, let's try to find who Ernest is, or let's create Ernest as an example, as a template for that tragedy of love, trust and betrayal of the indigenous people when the white.
Also Martin Scorsese sagt, ja, lass uns Ernest erschaffen als eine Art Schablone für die Tragödie von Liebe, Vertrauen und Verrat an den indigenen Menschen. Ihr beiden, wie gut ist ihm das gelungen, diese Tragödie auf die Leinwand zu bringen?
Also ich bin zwiespältig, weil ich habe mich auf diesen Film total gefreut. Ich kenne die Vorlage von David Grand, die mich total bewegt hat. Das, was Scorsese gerade im O-Ton gesagt hat, ist vielleicht auch mein Problem mit dem Film. Ich finde, das ist die falsche Perspektive, durch die der Film erzählt wird. Aber das ausgeschlossen, war ich schon wieder mal beeindruckt von der Art und Weise, wie Scorsese so diese Gewalt, ja, der Ursprung der amerikanischen Geschichte letztendlich ist auf Gewalt gebaut, wie er das in Bilder fasst. Es gibt so Setpieces mit ganz vielen Statisten. Ich meine, wer dreht noch mit so vielen Statisten? Das erinnert an so Meisterwerke wie Heaven's Gate, ne, wenn der Ernest da mit dem Zug reinfährt in die Stadt und die Geschichte beginnt. Das war nicht gut. Ich finde aber, die Geschichte sollte man eher durch die Perspektive des FBI-Agenten erzählen. Also so war es im Buch angelegt. Mir fiel es dann schwer, so in diese emotionale Involviertheit in den Film reinzukommen. Also ich habe ein Problem mit der Perspektive, aber nichtsdestotrotz ist das ein großer Film. Ne?
Aber das ist jetzt eher eine Frage, kommt durch diese Perspektive nicht auch mehr eben die Frau ins Spiel, also Molly? Und ist das nicht gerade auch das Faszinierende, also dass wir in diesem Ernest eigentlich eine Art Mitläufer haben? Auf der Pressekonferenz hat dann ja auch Robert De Niro, der den älteren, gierigen Mann spielt, von der Banalität des Bösen geredet. Und gleichzeitig haben wir diese indigene Frau, die vielleicht mitbekommt, was der Mann ihr alles antut, weil er ist ja dafür verantwortlich, dass ihre Familie vergiftet, ermordet wird. Und warum hält sie vielleicht so lange still? Also was macht die Liebe mit Menschen? Im Grunde ist das auch eine große Liebesgeschichte. Also das fand ich dann auch wieder ganz bemerkenswert, und weil schon über die Gewalt geredet wurde, die Gewalt ist so unstilisiert wie selten bei Scorsese. Sie ist einfach fast naturalistisch, irritierend. Sie ist einfach so da und hat dadurch auch so einen Nachhalt.
Ich würde sagen, ja, definitiv. Ich kann nur unterstreichen, dass die Molly natürlich eine sehr schöne Rolle hat, aber es würde in der anderen Perspektive auch funktionieren. Aber trotzdem, wie gesagt, herausragender Film, großes Werk auch.
Und auf jeden Fall ein ganz interessanter Blick auf amerikanische Geschichte. Lass uns noch ein bisschen in Hollywood bleiben. Einer der Amerikaner im Wettbewerb war Wes Anderson mit seinem Film Asteroid City. Da geht es darum, mitten in der Wüste in den 1950er Jahren befinden wir uns. Hier ist vor 3000 Jahren ein Meteorit eingeschlagen, hat einen riesigen Krater hinterlassen und der ist jetzt Anziehungspunkt für Hobbyforscher und professionelle Forscher geworden. Auch ein Alien taucht an einer Stelle auf und Wes Anderson wurde dann natürlich auch zu seinem Verhältnis zu Aliens angesprochen bei der Pressekonferenz.
I think I wouldn't really rely on my opinions about that in any significant way. The research that went into this extraterrestrial, as extensive as it was, it doesn't compare with anything you would find in academia.
Ja, also nicht ganz ernsthaft hat er geantwortet. Ich würde mich nicht wirklich auf mein Wissen verlassen, was außerirdisches Leben angeht. So viel Recherche auch in den Film eingeflossen ist, es hat wenig mit akademischen Forschungen zu tun. Hat's auch nicht, oder?
Naja, aber halten wir mal fest, es ist nach E.T. das herzallerliebste Alien, was die Kinogeschichte kennt. Das ist auch so ein Strich im Männchen mit irgendwie Krallenfüßchen und Pulleraugen. Und ich weiß nicht, ich bin ja nicht immer ein Fan von Wes Anderson. Also seinen Film über Frankreich, French Dispatch, mochte ich nicht. Und hier bin ich wieder so richtig schön reingekommen, wie er eine Welt nach seinem Willen und seiner Vorstellung nachbaut. Also wir sind da mitten in dieser Wüstenlandschaft mit ja grünen Kakteen und bizarren Felsformationen, die aus Pappmaché sind. Und auch in zwei Ebenen hat der Film mir einfach so gut gefallen, weil es klingt eben das B-Movie nach in diesem Film, also diese Science-Fiction-Filme, also die Paranoia, die durch das Alien ausgelöst wird, die Aggression und so weiter. Und dann haben mich einfach diese ganzen Kinder und Jugendlichen auch bewegt. Da sind wir wieder bei diesem Thema Jugend. Das sind ja alles so Nerds, so altklug, aber die dürfen das mit so einem schönen Selbstbewusstsein und auch so einem Stilbewusstsein einfach bei Wes Anderson ausleben.
Wir könnten jetzt noch viel über die einzelnen Filme sagen, aber die zentrale Frage müssen wir jetzt noch stellen. Wem wird Ruben Östlund und seine Jury heute die Goldene Palme verleihen?
Also ich würde hoffen, dass es Jonathan Glazer wird für The Zone of Interest, über den wir gerade gesprochen haben. Ich drücke ihm auf jeden Fall fest die Daumen.
Ja, ich kann Patrick nur beipflichten. Das wäre einfach mal ein Kommentar zu den ganzen anderen bisherigen Holocaust-Filmen, gerade auch aus Deutschland.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir werden es heute Abend dann wissen. Dann nämlich werden Jurypräsident und sein Team, also Jurypräsident Ruben Östlund und sein Team, die Palmen verleihen. Über die Preisverleihung berichten wir auch heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Fazit nach 23 Uhr. Das war unsere Cannes-Berichterstattung in Vollbild. Gleich gibt es noch ein Gespräch über eine tiefschwarze Kriegskomödie, die jetzt bei Netflix zu sehen ist. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Jonathan Glazers Film Zone of Interest sich dem Holocaust nähert, wie der Film mit der deutschen Geschichte umgeht. Ein ziemliches Experiment in dieser Hinsicht gibt es jetzt bei Netflix zu sehen. Blood and Gold heißt der Film, der 1945 spielt, also kurz vor der Kapitulation. Der deutsche Soldat Heinrich Lanzer ist desertiert, wird von einer SS-Truppe gefangen und soll nun am Baum erhängt werden. Aber die Bauerstochter Elsa rettet ihn. Das bekommt wiederum die SS-Truppe gar nicht mehr mit, denn sie haben gehört, dass es in einem Dorf in der Nähe einen vergrabenen Goldschatz gibt. Und so fallen sie dann in dem Dorf ein.
Was wird das hier?
Sind wegen des Goldes hier.
Gold?
Sagen Sie mir jetzt, wo das Gold ist, oder ich fange an, Leute zu erschießen.
Ja, genau, das passiert. Also ab hier wird der Film in einer Mischung aus Western, Kriegskomödie und Actionfilm gnadenlos gekämpft, geschossen und gemetzelt. Dabei hat der Regisseur Peter Torwart durchaus auch Erfahrung mit Actionfilmen. Von ihm stammt nämlich der erfolgreiche Action-Horrorfilm Blood Red Sky. Blood and Gold umzusetzen war allerdings nicht so einfach. Das hat er mir im Gespräch erzählt, denn die Idee nach einem Buch von Stefan Barth hatte er schon 2006 und damals gab es sehr viele Vorbehalte.
Also für mich ist Film tatsächlich auch einfach, mit bestimmten Dingen umzugehen. Durchaus auch mit Ängsten, die man selber hat. Aber eben damals hatten wir schon, 2006 gab es schon sehr viele Leute, die auch gesagt haben, man kann jetzt als Deutscher so mit der Vergangenheit nicht umgehen. Ich finde, da muss jeder sein eigenes Urteil fällen. Ich persönlich habe das nicht so, weil ich finde nicht, dass wir uns darüber lustig machen, sondern wir zeigen schon Dinge, die so passiert sind. Wir haben dieses Buch danach dann nach 2006 auch mit einem Historiker vom Institut für Zeitgeschichte überarbeitet und wir hatten tatsächlich ein bisschen die Befürchtung irgendwie, dass der uns das vielleicht um die Ohren haut und der rief uns einmal an und sagte, pass auf, ganz ehrlich, was ihr da gemacht habt, das hat's tatsächlich so oft gegeben in dieser Form und ich finde, das ist überhaupt nicht abwegig. Es gibt ein paar Sachen da drin, das ist historisch, da sind so ein paar Schnitzer da drin, die müssen wir auswetzen, das haben wir dann auch gemeinsam gemacht, aber ansonsten kann ich das für mich persönlich moralisch komplett vertreten.
Was meinte er mit dem, das hat es tatsächlich gegeben, also marodierende SS-Trupps, die auf der Suche waren nach mehr oder weniger großen Wertgegenständen, Schätzen?
Ja, also wir bewegen uns ja in so einem rechtsfreien Raum dann zu dieser Zeit. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, diese Endzeitstimmung, dieses Mad Max-mäßige, in der wir unsere Welt spielen lassen. Das war übrigens, fand ich noch ganz bemerkenswert. Ich habe Kritik aus einer ganz anderen Richtung gekriegt und die fand ich völlig unerwartet. Ein paar Nummern gab's. Da haben sich Leute richtig ernsthaft darüber aufgeregt, die das als Nestbeschmutzung empfunden haben. Die gesagt haben, also so hätte sich die SS niemals aufgeführt und die hätten auf keinen Fall deutsche Frauen vergewaltigt oder wie auch immer. Wir zeigen das ja auch nicht so, dass das jetzt da Tagesordnung war, aber dass es da Leute gab, die so abtrünnig waren und die hinterher überhaupt gar nichts mehr geglaubt haben, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da soll mir einer mal das Gegenteil beweisen. Und alleine finde ich, das ist Grund genug, so einen Film zu machen.
Es gibt wahnsinnig viele Schusswechsel. Immer wenn man denkt, okay, jetzt sind aber die beiden Helden, nämlich der Lanzer, der eine Frau retten will. Jetzt sind sie doch noch aus dem Schusswechsel hervorgegangen. Einigermaßen unversehrt kommt jemand immer um die Ecke und versucht sie doch noch mal zu töten. Woher diese große Lust an Schusswechseln?
Ja, Action macht ja irgendwie auch Spaß. Also ich wollte das immer schon mal machen und dass das nicht realistisch ist, was sie erzählen, das ist mir auch klar. Das ist natürlich Action. Ich meine, wie die sich auf die Fresse hauen und wie wenig dann irgendwie die Leute dann hinterher dann die richtigen trifft's natürlich. Unser Held kommt am Ende, auch wenn er nicht ganz unversehrt ist, dann doch dann davon. Das ist natürlich auch das Genre, was wir da abfeiern. Also damit bin ich aufgewachsen. Ich habe da einen riesen Spaß daran, sowas zu inszenieren. Und dass das für uns jetzt keine realistische Zeichnung der Zeit ist, ist uns natürlich auch bewusst.
Und trotzdem, ich frage auch, ist es ja auch so überhöht, dass ja auch diese Anarchie, die herrschte, nochmal deutlicher wird. Und dabei kommen ja auch so moralische Fragen immer wieder auf, ne? Auf welcher Seite stehe ich in Anbetracht dieser brutalen Gewalt und der Anarchie, die herrscht? Also die Dorfbewohner kommen in der Regel nicht gut weg, außer dem Pfarrer vielleicht. Wie sehr dürfen denn die moralischen Fragen durchscheinen bei dem Schusswechsel oder wie wichtig war Ihnen das?
Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt gar keine Haltung hätte. Also ich finde, der Film, klar, wir machen hier Genre und wir haben gar nicht den Anspruch, jetzt eben zeitlich ernsthaft diese Zeit zu dokumentieren. Und trotzdem glaube ich, dass am Ende auch eine Moral mitschwingt, die ich ganz wichtig finde beim Film.
Da ist natürlich ein Film, an den man unweigerlich denkt, das war Inglourious Basterds von Quentin Tarantino, der ja auch schon die NS-Zeit so als Actionfilm erzählt hat und ja auch gerne immer wieder mit dem Western-Genre gespielt hat. Gerade was die Gewalt angeht, ist auch Tarantino interessant, denn bei ihm ist es ja häufig so fast comicartig. Also zwei Fragen eigentlich. Wie sind Sie mit Quentin Tarantino im Allgemeinen umgegangen und mit der Gewaltdarstellung im Besonderen?
Also, dass Quentin Tarantino natürlich einer der Regisseure sind, die mich am meisten geprägt haben, das muss ich gar nicht abstreiten und das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich bin in den 90er Jahren auf die Filmhochschule gegangen und ich fand das ganz spannend, weil ich hatte damals Reservoir Dogs noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Das war so, ich habe Pulp Fiction zum ersten Mal im Kino gesehen und ich konnte diese allgemeine Begeisterung damals nicht so richtig teilen. Ich fand das schon irgendwie spannend und bei mir hat der Film was hinterlassen und je öfter ich den gesehen habe, desto besser fand ich den Film. Ich fand den schon cool, aber es war natürlich auch damals dieser große Hype, das war so natürlich diese Pop-Art. Und ich finde, was Tarantino durchaus macht, ist, er hat eine Moral da drin. Eine Moral, die sich aber ganz stark eben an diesem Genre orientiert. Also nehmen wir an Pulp Fiction zum Beispiel. Da gibt es zwei Killer. Der eine ändert sich, weil er das Zeichen Gottes sieht und ändert sein Leben. Der andere hält das alles für Bullshit und will eigentlich sein Ding weitermachen. Und dafür stirbt Jules hinterher ganz armselig auf der Toilette. Und trotzdem gehen beide hinterher als Sieger raus. Oder der Film beginnt mit zwei Wannabe-Gangsters, die sagen, wir können hier die großen Gangster sein, und am Ende werden die von dem anderen Kollegen mit der Pistole, was sein Stecken und Stab ist, wieder auf den richtigen Weg geführt. Oder selbst die Geschichte, es sind ja alles Kurzgeschichten, die ineinander verwoben sind. Bruce Willis bescheißt seinen Chef. Und Bruce Willis hätte sich auch hinterher davonschleichen können, wo der andere Typ da unten da von den Perversen da von hinten genommen wird, aber er entscheidet sich, nee, ich habe noch so ein Fünkchen Anstand in mir, das heißt, ich hole den da raus, auch wenn das der Typ ist, der mich eigentlich umbringen wollte, aber ich gehe da unten und hole den raus, und damit erkauft er sich das Recht, dass er eigentlich dann hinterher von dem nicht mehr belangt wird. Also das ist natürlich in einer anderen Welt, was da spielt, aber es ist immer so eine Moral, und ich glaube, wenn die nicht mitschwingt, dann ist das auch schwer erträglich, und auch diese Brutalität. Und mir geht es auch so, also viele Sachen, die im echten Leben ich so sehe, die schocken mich schon. Und wenn ich das dann aber zeige, dann comic-mäßig überhöht und so, ne? Und dann ist das meine Art, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das ähnlich empfinden wie ich. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Meine Mutter zum Beispiel ist 44 geboren, die hat diesen Film gesehen und die ist dann hinterher heulend aus dem Kino rausgegangen, und für die war die ganze Gewalt, das war jetzt nebensächlich, sondern sie fand eben dieses Emotionale, was in der Geschichte mitschwingt, hat die unglaublich gepackt. Also ich finde, auch das zeigt mir, dass man durchaus solche Geschichten heutzutage auch erzählen darf.
Der Lanzer, der ja nach Hause will zu seiner Tochter, die er noch nie gesehen hat.
Das finde ich ist eben das stärkste Motiv darin. Das geht mir auch teilweise so ein bisschen so jetzt in der Bewertung über, unter. Ne? Aber ich glaube, das ist eben das, was mich, als ich das gelesen hatte, dass da am Anfang einer desertiert, weil er die Nachricht gekriegt hatte, es ist ein Bombenangriff auf seine Heimatstadt geflogen worden und seine Familie ist ums Leben gekommen und nur die jüngste Tochter hat überlebt, die jetzt bei Nachbarn ist, da würde ich mir auch sagen, Alter, was wollt ihr eigentlich von mir? Das war eh nicht meine Veranstaltung. Dass der desertiert, kann ich total verstehen. Ich kann selbst den SS-Obersturmbannführer verstehen, der mittlerweile Panik hat, weil die ganze Moral in seiner Truppe zerfällt und an ihm Exempel statuieren will, aber ich finde es natürlich umso geiler, dass die dann hinterher dann da auch ihre gerechte Strafe für kriegen. Und das ist dann eben die Form von Gerechtigkeit, die im echten Leben so nicht stattfindet, das ist mir klar. Also was sich mittlerweile jetzt leider in der Welt wieder abspielt, ist traurig. Und gerade auch in diesen Regionen, die der Zweite Weltkrieg ja auch schon verwüstet hat. Aber dafür sind wir Film. Und wie gesagt, ich finde schon, dass der Film am Ende auch noch ein anderes Gefühl hinterlässt. Bei mir zumindest macht er das.
Auch die Frauenfiguren sind ja interessant, weil sie kräftig mitmischen und auch sehr starke Heldinnen sind. Die Action, habe ich gelesen, sollte ja auch handgemacht aussehen. Warum eigentlich?
Ja, weil jetzt diese CGI und diese Martial Arts Nummern, ich finde, das nimmt ein bisschen Überhand. Und wir hatten sehr darauf geachtet, dass eben die Kämpfe schon so aussehen. Die sind natürlich alle übertrieben, überhaupt gar keine Frage. Aber sehen schon so aus, dass da jetzt keiner an Strippen durch die Gegend gezogen wird. Sondern das meinen wir mit handgemacht. Wir haben auch hier und da, also CGI, also Computereffekte eingesetzt bei Sachen, wo es nicht ging. Wir hatten aber immer versucht, darauf zu achten, dass sie sich nicht als das entlarven, sondern dass die so ein bisschen eben den Style, den wir da ausgesucht haben, unterstützen.
Mich würde noch interessieren, Robert Maser spielt den Lanzer Heinrich und Marie Hacke, die Frau, die er retten möchte. Beide sind in vielen Schießereien und beide haben viele der Stunts selber gemacht. Nun gibt es ja Stunt-Experten, die zur Seite stehen, aber mich würde noch interessieren, wie sieht denn das eigentlich in der Praxis aus? Welche körperlichen Herausforderungen mussten denn die beiden beherrschen? Und wo gab es dann auch die Grenzen, wo sie gesagt haben, nee, das ist jetzt zu gefährlich?
Also Robert Maser konnte das besser als die ganzen Stuntleute selber. Die haben auch gesagt, ey, lass den das machen, der kann das sowieso. Robert ist 14-facher Weltmeister im Rhönradfahren gewesen, kommt vom Bodentouren und der ist Action durch und durch und das ist genau sein Ding. Und er hat dann durch seinen ganzen Spirit Florian Schmidtke und letztendlich auch die Marie angesteckt und selbst den Simon, die alle gesagt haben, nee, wir machen das selber. Und natürlich gibt es Grenzen. Also bevor da jemand wirklich böse verletzt wird, machen wir das natürlich nicht. Und dann ist es im Zweifelsfall dann hinterher auch eine Versicherungsfrage, wo man dann sagt, naja, eigentlich kann nichts passieren, aber wenn die Versicherung sagt, da übernehmen wir nicht die Verantwortung, dann muss es dann ein Stuntman machen. Aber was jetzt Marie am Ende gemacht hat in der Kirche, diese tollen Shots, die wir dann haben, wo dann links und rechts die Kugeln einschlagen und sie sich auf den Boden schmeißt und durch die Gegend wirft und so, das hat sie alles selber gemacht. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass es da kein Sicherheitsrisiko gibt, aber die körperliche Fitness, die alle unsere Darsteller mitgebracht haben, das hat alles super hingehauen.
Das sagt der Regisseur Peter Thorwarth. Seine Kriegskomödie Blood and Gold ist jetzt beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.